Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo und herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Kommunikation, Trennung und Scheidung und allen Themen drumherum auseinandersetzt, damit es für dich wieder ein Stück leichter wird, dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den ganz praktischen Aspekten verschiedener Lebenssituationen. Und wir wollen dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. In unserer Folge zum Thema Coaching hatten wir festgestellt, dass alle Lebensbereiche miteinander verknüpft sind. Wenn ich eine Herausforderung in dem einen Bereich habe, begegnet mir die Struktur des Themas auch in allen anderen Lebensbereichen. Egal mit welchem persönlichen, herausfordernden Thema du dich also gerade beschäftigst, wir geben dir praktische Tipps und wir begleiten dich gern auf deinem Weg.
Heute schauen wir uns den Zugewinnausgleich an, also wie Vermögenswerte bei einer Scheidung standardmäßig aufgeteilt werden. Yvonne, nach langer Zeit endlich mal wieder eine juristische Folge. Wie sehr freust du dich?
Yippie! Yippie. Yippie. Auf einer Skala von 0 bis 10 eine glatte 10.
Wow.
Doch, ich freue mich.
Fachanwältin und, für Familienrecht.
Ja, ich mag meine Juristerei.
Sehr schön.
Also von daher, ich freue mich auch tatsächlich, dieses Thema nochmal wieder aufzugreifen. Mhm. Wir hatten das ja schon mal mit der Vermögensauseinandersetzung. Zwischenzeitlich hatten uns aber ja auch Hörerinnen und Hörer geschrieben und auch Fragen gestellt. Mhm. Und wir haben gesagt, das sind so viele Fragen, wir greifen die nochmal in einer gesonderten Podcast-Folge auf.
Genau.
Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass wir gerade dieses Thema nochmal einfach zentriert unter die Lupe nehmen und
genau. Schauen,
was gibt es denn da alles.
Genau. Insbesondere im Erbrecht ist uns der Begriff Zugewinnausgleich immer mal wieder begegnet.
Genau.
Nicht? Und da haben wir gesagt, wir machen da nochmal eine extra Episode dazu, erzählen nochmal ein bisschen was zum Zugewinnausgleich, was das ist, wie das funktioniert und was man sich darunter vorstellen muss, damit man eben dann diese Lücke im Erbrecht, diese gedankliche dann irgendwo schließen kann. Ne?
Genau. Ich werde vielleicht an der Stelle, wenn wir gleich so im Gespräch sind, nochmal die Verknüpfung zum Erbrecht bringen. Jetzt nicht hier vorweg, dann steht das so einfach nur im Raum.
Ja.
Das macht vielleicht keinen Sinn. Aber das vielleicht schon mal sozusagen für alle Hörerinnen und Hörer gedanklich der Link zu unserer, ich glaube, im Pflichtteilsrecht hatten wir es, ne?
Ja.
Da die Verlinkung und ich glaube, du setzt sie sicherlich auch in die Show.
Ja, genau.
Nochmal unsere
die
Sendung.
Machen wir da rein, genau.
Genau.
Schwerpunktmäßig wollen wir uns aber den Zugewinnausgleich aus der Sicht des Familienrechts und nicht schwerpunktmäßig aus dem Erbrecht anschauen, habe ich verstanden.
Mhm.
Und deswegen direkt die Frage an dich, was ist Zugewinnausgleich überhaupt? Wie funktioniert das und was dürfen sich die Menschen, die uns hören, darunter vorstellen?
Ja, vielleicht sollten wir erstmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist Zugewinnausgleich? Bevor wir über Zugewinnausgleich kommen, fragen wir uns natürlich, was ist eine Zugewinngemeinschaft? Und dazu muss man wissen, dass das Gesetz unterschiedliche Güterstände für eine Ehe geregelt hat gesetzlich. Das finden wir, wenn wir ins Gesetz gucken, das machen wir mal eben einfach, auch wenn du schon gelacht hast, als ich das Gesetz hier vor meine Nase gepackt habe. Da haben wir zum Beispiel, das ist nämlich der gesetzliche Güterstand, der steht an erster Stelle, das ist nämlich der Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Und für den geneigten Mithörer, Mithörerin, in dem Paragraphen 1363, fortfolgende BGB, wenn man das aufschlägt, findet man dort unseren gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft.
Und gesetzlicher Güterstand bedeutet an der Stelle, wenn man nichts anderes wählt, dann kriegt man automatisch diesen mit der Unterschrift beim Standesamt,
ja,
nicht wahr?
Wenn wir uns nichts dabei denken und keine ehevertragliche Regelung schließen, die irgendetwas anderes vereinbart, nämlich Gütertrennung oder Gütergemeinschaft oder den deutsch-französischen Wahlgüterstand, den keine Socke kennt, dann haben wir automatisch die Zugewinngemeinschaft.
Ja, und also Zugewinngemeinschaft, andere, nochmal eben das klarzustellen, der gesetzliche Güterstand ist die Zugewinngemeinschaft. Also
richtig.
Das, was man automatisch geliefert bekommt, ist schon Zugewinn.
Genau, das ist schon Zugewinngemeinschaft.
Mhm.
Und was ist Zugewinngemeinschaft? Das ist eigentlich total schön. Ich möchte mal den Gesetzestext vorlesen, damit wir den an dieser Stelle einfach haben. Dann haben wir die Bedeutung. Ich kann das auch mit meinen Worten, das macht es 10-mal komplizierter. Dabei leben die Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, wenn sie erstens nicht ehevertraglich etwas anderes vereinbart haben. Das haben wir eben gerade gesagt. Der Ehevertrag bedarf übrigens einer besonderen Form, nämlich der notariellen Form. Das ist auch im Gesetz festgeschrieben, auch unter den güterrechtlichen Vorschriften. Ich glaube, bei 1408 oder sowas steht das, 1410 BGB. Und im Rahmen der Zugewinngemeinschaft bleiben die Vermögensmassen der Ehegatten grundsätzlich voneinander getrennt. Das heißt, nur weil man denkt, Zugewinngemeinschaft, das Wort Gemeinschaft hört sich ja irgendwie so an, als wenn man plötzlich du dein Geld mitbringst, ich mein Geld mitbringe und plötzlich haben wir quasi ein gemeinsames Konto, eine gemeinsame irgendein Konglomerat Masse. Aus Vermögensmasse, ist nicht. Mhm. Sondern tatsächlich bleiben diese Vermögensmassen getrennt voneinander. Nur am Ende der Ehezeit schaut man, hat sich dort sozusagen ein Zugewinn auf der einen und anderen Seite gebildet. Mhm. Und dann wird dieser Zugewinn ausgeglichen.
Das heißt also, wenn zwei Menschen heiraten, jeder von beiden hat ein Auto und bringt das mit in die Ehe, dann bleibt das Auto Eigentum jedes der beiden Ehegatten,
ja,
und wird nicht automatisch mit Eigentum des anderen Ehegatten gebildet. Mhm. Genauso bei Immobilien, bei Münzen, bei Geldbeständen, bei Sofas und Kuchengabeln, nicht wahr?
Beim Hausrat ist davon unbenommen, wir sind ja dann beim Hausrat. Ne, Hausrat und Zugewinn, zwei verschiedene Dinge. Mhm. Gute Frage. Ne, also so, nein, wir reden jetzt nicht vom Hausrat, sondern beim Zugewinnausgleich sind wir beim Auto, bei der Lebensversicherung, bei der Immobilie. Der eine bringt schon mal die Eigentumswohnung mit rein, der andere bringt den Bausparvertrag mit rein. Und dann schauen wir tatsächlich, was war denn da eigentlich? Na, also so, und genau damit man schauen kann, was ist denn jetzt der Zugewinn, der in der Ehe erwirtschaftet worden ist, sieht das Gesetz bestimmte Auskunftsansprüche oder bestimmte Stichtage vor.
Ja, und wie funktioniert der Zugewinnausgleich nach deutschem Recht? Also wie macht man das und wann macht man das überhaupt? Also macht man das jederzeit? Macht man das nur bei einer Scheidung oder
warum überhaupt? Das ist eine überhaupt? Super Frage. Also die Frage, jetzt haben wir die Verzahnung zum Erbrecht. Denn der Güterstand der Zugewinngemeinschaft wird zu zwei Stichtagen beendet. Entweder durch Scheidung oder aber durch Tod. Mhm. Und wenn wir den Tod durch Tod haben, dann sind wir bei der erbrechtlichen Verknüpfung, über die ich letztens schon berichtet habe, bei den Pflichtteilsansprüchen. Ja. Hier möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter tiefer einsteigen, sondern euch alle einfach auf diese andere Folge verweisen, weil das sonst hier den Rahmen sprengen würde. Aber genau an dieser Stelle, wie wird die Zugewinngemeinschaft beendet? Durch Tod des anderen. Dann biegen wir bitte einmal ab. Dann sind wir nicht beim Zugewinnausgleich. Da können wir uns auch bewegen. Da sage ich eben gleich nochmal drei Worte zu. Mhm. Sondern dann sind wir grundsätzlich im Erbrecht. Die Verzahnung zum Erbrecht haben wir an dieser Stelle dann, wenn der Ehegatte beispielsweise bei Tod des anderen nicht bedacht worden ist. Also sprich, jemand anderes wurde als Erbe eingesetzt oder der Ehegatte schlägt aus, weil die testamentarische Verfügung so gestrickt ist, dass sie ungünstig für ihn ist. Dann hat er im Gesetz vorgesehen auch die Möglichkeit, neben den Pflichtteilsansprüchen Zugewinnausgleichsansprüche mit geltend zu machen. Es ist gesetzlich mit geregelt. Mhm. Und da muss man immer schauen, was ist jetzt eigentlich besser. Mhm. Ne? Also was mag besser sein, als sozusagen, ist es der gesetzliche Pflichtteilsanspruch, ist es der Zugewinnausgleichsanspruch. Da muss man quasi Vergleichsberechnungen anstellen, damit man dann schauen kann, was ist für den überlebenden Ehegatten, der hier nicht bedacht worden ist und für den gegebenenfalls ein Zugewinnausgleichsanspruch in Betracht käme, doch die günstigere Variante. Mhm. Ja.
Ja, und ansonsten kann ein Anspruch auf Zugewinnausgleich nur bei der Scheidung einer Ehe in Frage kommen und entstehen, nicht? Also genau, das so ist ein reines Thema, was eben auf diesen Zeitpunkt beschränkt ist letztendlich. Als Standardregelung, die aber auch ersetzt werden kann durch ehevertragliche Regelungen oder ähnliches, nicht? Mhm,
genau.
Ja. So, wie berechnen wir den Zugewinnausgleich jetzt?
Also für den Zugewinnausgleich sieht das Gesetz vor, wir sind wieder bei den Vorschriften des 1363 fortfolgende. Da verweise ich jetzt einfach drauf, weil jeder ist vielleicht neugierig und möchte es doch mal nachlesen. Ich habe hier viele Mandantinnen und Mandanten, die auch tatsächlich schon mal gerne nachgelesen haben und es aber dann auch nicht verstanden haben. Und deshalb versuche ich das jetzt gerade mal so das eine mit dem anderen zu untermauern, dass man vielleicht zu den Paragraphen auch so ein bisschen Erklärung hat. Mhm. Ne? Also so, es gibt unterschiedliche Stichtage, zu denen sozusagen erstmal Auskunft von jedem der Ehegatten zu erteilen ist, damit der Zugewinn, der von jedem Ehegatten erwirtschaftet worden ist in der Ehe, ermittelt werden kann. Das heißt, ich schaue mir an, was ist zu Beginn der Ehe da gewesen, das sogenannte Anfangsvermögen. Was ist zum Ende der Ehe da gewesen? Und was ist das Ende der Ehe? Das Ende der Ehe ist, so sieht es das Gesetz vor, Rechtshängigkeit der Scheidung als Stichtag, als gesetzlich vorgesehener Stichtag für die Auskunftserteilung zum Endvermögen. Und dann haben wir auch noch vorgesehen, als weiteren Stichtag für die Auskunftserteilung zum Zugewinn, den Tag der Trennung. Mhm. Warum den Tag der Trennung? Weil es ja sein kann, dass zwischen dem Tag der Trennung und dem Tag der Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags, der verstreicht ja Zeit. Mindestens ein Jahr, weil wir ja das Trennungsjahr abwarten müssen. Mhm. Und dann kann Vermögen verschwinden, weniger werden, irgendwas passiert in der Zwischenzeit. Und wenn es sich dabei nicht um, ich sag mal, 1.000, 2.000, 3.000 Euro, sondern um 100.000 oder 50.000 oder, keine Ahnung, größere Vermögensmassen handelt, dann besteht da doch Erklärungsbedarf, wo denn Gelder geblieben sind. Mhm. Und damit man das greifen kann, diese Vermögensminderung, und schauen kann, ist das jetzt eine illoyale Vermögensminderung oder ist das noch was Normales, was hinzunehmen ist? Und genau aus diesem Grunde ist zu diesen unterschiedlichen Stichtagen Auskunft zu erteilen. Ja, dieser Auskunftsanspruch ist gesetzlich festgeschrieben. Mhm. Das heißt, ich kann den anderen Ehegatten dazu auffordern, Auskunft über sein Vermögen zu diesen drei gesetzlichen Stichtagen zu erteilen und die Auskunft im Rahmen eines Vermögensverzeichnisses zu erteilen, was auch durch Belege entsprechend zu untermauern ist. Mhm.
Das ist ja ein ganz spannender Aspekt, denn ganz oft erleben wir das ja und du insbesondere in deiner Praxis, dass Menschen keinen Ehevertrag abschließen wollen, weil sie zu dem Zeitpunkt der Eheschließung der Meinung sind, sie holen sich damit schlechte Energien rein, wenn sie zu dem Zeitpunkt schon über Eheverträge sprechen würden, weil man natürlich im Zeitpunkt einer Eheschließung davon ausgeht, dass diese Ehe ewig hält. Und nun wissen wir aus Statistiken, dass das leider in 2/3 der Fälle nicht der Fall ist. Und wenn ich dann jetzt im Rahmen des Zugewinnausgleichs die Vermögenswerte bei Eheschließung schon haben muss, dann tue ich ja gut daran, in dem Moment, wo ich die Ehe schließe, auch schon meine Vermögenswerte aufzuzeichnen und das auch gemeinsam zu tun, damit ich sie dann im Fall der Fälle greifbar habe. Nicht? Auch wenn natürlich in 1/3 der Fälle die Ehe gut geht, besteht doch eine recht hohe Chance, dass eine Ehe nicht hält und dann eben im Rahmen des Zugewinnausgleichs diese Werte benötigt werden. So, wo man dann ja sagen kann, okay, dann ist es fast egal, mache ich einen Ehevertrag oder mache ich ein Vermögensverzeichnis für den Zugewinnausgleich, nicht?
Ist der Gesetzgeber hat hierzu übrigens extra auch eine Vorschrift entwickelt. Und zwar in 1377 steht Verzeichnis des Anfangsvermögens. Haben die Ehegatten den Bestand und den Wert des einem Ehegatten gehörenden Anfangsvermögens und der diesem Vermögen hinzuzurechnenden Gegenstände gemeinsam in einem Verzeichnis festgestellt, so wird im Verhältnis der Ehegatten zueinander vermutet, dass das Verzeichnis richtig ist. Mhm. Das heißt, man nimmt sich ganz viel Unklarheit und ganz viel Streit, wenn man zu Beginn einer Ehe tatsächlich zumindest Verzeichnisse über Anfangsvermögen fertigt. Mhm. Man kann auch Dinge modifizieren, dazu bedarf es eines Ehevertrages. Mhm. Dieses Anfangsverzeichnis, das hier bedarf keiner besonderen Form, zumindest hat der Gesetzgeber hier nichts vorgesehen. Mhm. Ich denke, es ist klug, sich da, ich sag mal, eines Notars zu bedienen. Warum? Mhm. Weil man dann auch eine gewisse Verbindlichkeit der Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Verzeichnisse mit hinterlegt hat und hat dann auch die Verzeichnisse klar für sich, musste sich damit auseinandersetzen. Der Notar belehrt dann auch nochmal ausdrücklich darüber, damit man weiß, was tue ich da jetzt eigentlich. Ja. Und hier steht auch die dem Anfangsvermögen hinzuzurechnenden Gegenstände. Mhm. Du hattest eben gefragt, über was ist denn Auskunft zu erteilen und wie berechne ich den Zugewinnausgleich? Da habe ich erst gesagt, was müssen wir eigentlich beauskunften, was habe ich eigentlich für Dinge zu erteilen dem anderen, damit ich einen Zugewinn rechnen kann. Wie rechnet sich der Zugewinn? Der Zugewinn, den jeder der Ehegatten ja erwirtschaftet hat während der Ehe, da schaut man einfach, was hat, ist im Endvermögen da? Endvermögen gleich Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags. Und was war zu Beginn der Ehe da? Und Endvermögen abzüglich Anfangsvermögen ergibt den Zugewinn eines Ehegattens. Mhm. Der Ausgleichsanspruch resultiert daraus, dass ich aus der Differenz dieser beiden Zugewinne, die entstanden sind, dann einen Betrag ermitteln kann. Und davon die Hälfte steht dem ausgleichsberechtigten Ehegatten zu, derjenige, der den geringeren Zugewinn während der Ehe erwirtschaftet hat.
Also machen wir es mal ganz plastisch. Mhm. Er geht in die Ehe mit 0 und hat bei Scheidung 50.000 Euro. Mhm. Sie geht in die Ehe mit 0 und hat bei Scheidung 100.000 Euro. Dann ist die Differenz 50.000 Euro zwischen 50.000 und 100.000, nämlich dem Zugewinn der einzelnen Personen. Und dieser Zugewinn wird ausgeglichen.
Das Nein, heißt, das sind nicht die 50, das wird geteilt. Ne? Das ist noch der Denkfehler, dass der zweite Schritt sozusagen, das ist die Differenz der Zugewinne, die ermittelt worden sind. Sie 100.000, er 50.000, hattest du eben gerade gesagt, wenn ich die Zahlen noch so richtig verfolge, ist 100.000 minus 50.000, ist die Differenz 50.000, ist nicht der Ausgleichsanspruch, sondern dann davon die Hälfte, sind 25.000 Euro.
Genau.
Und dass dem so ist, dass nur die Hälfte auszugleichen ist, das steht übrigens auch im Gesetz, nämlich 1378 Absatz 1. Da steht nämlich drin, übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht die Hälfte des Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu.
Genau.
Deshalb nur die Hälfte. Ja, und das ist immer der gedankliche Schritt, den viele vergessen. Die denken dann, sie müssen das zahlen, wenn man subtrahiert hat. Ist aber nicht, sondern es ist davon nur die Hälfte.
So, wo ist der Unterschied zwischen Zugewinn, Ausgleich und Gütertrennung? Kannst du das nochmal klar machen? Also die beiden Güterstände letztendlich, was unterscheidet?
Dann wird auch nichts ausgeglichen. Bei der Gütertrennung wird tatsächlich nichts ausgeglichen. Mhm. Dann bleiben die Vermögensmassen auch nach einer Scheidung voneinander getrennt.
Mhm. Und das heißt, alles, was gemeinsam angeschafft wurde während der Ehezeit?
Das ist ja was anderes. Also wenn ich mir während der Ehe beispielsweise, ich habe Gütertrennung vereinbart, richtige Gütertrennung, indem ich notariell irgendwas gemacht habe und schaffe mir aber während der Ehe gemeinsam eine Immobilie an und bin hinterher je hälftig Miteigentümer einer Immobilie, so findet die Auseinandersetzung der Immobilie, wenn man sie denn machen möchte, nach anderen Regeln statt. Mhm. Das ist nicht der Zugewinnausgleich, das hat auch nichts mit Gütertrennung zu tun, sondern dann liegt es daran, dass ich die Miteigentümergemeinschaft auseinandersetzen möchte.
Okay.
Andere gesetzliche Vorschriften, die nichts damit zu tun haben, die nichts mit diesen güterrechtlichen Vorschriften zu tun haben. Und das verwechseln auch ganz viele an dieser Stelle, dass sie denken, wir haben doch ein gemeinsames Haus und dann wird alles durcheinander gewurschtelt, so würde ich das jetzt am liebsten mal sagen wollen. Wenn wir den Zugewinnausgleich rechnen, sind das tatsächlich ganz stumpf die Vermögensbilanzen. Wir gucken uns an, das war das, was ich eben zu Beginn gesagt habe, jeder macht Bilanzen und hat darüber Auskunft zu erteilen, Anfangsvermögen, Endvermögen, Trennungsdatum. Und wir brauchen für den Zugewinn in jedem Falle, wenn jetzt keine Vermögensmassen verschleiert worden sind, gucken wir uns an Endvermögen, Anfangsvermögen. Endvermögen, ist vielleicht die Immobilie drin, sind die Konten bei der Sparkasse drin, ist das Auto mit drin, ist die Lebensversicherung mit drin, sind aber auch die Verbindlichkeiten mit drin, weil ich noch Darlehen habe, sonstiges. Mhm. Vielleicht auf beiden Seiten in unterschiedlicher Mischung, in unterschiedlichen Anteilen. Und im Anfangsvermögen schaue ich mir an, was habe ich denn zu Beginn der Ehe gehabt? Da wird es meistens ungleich schwerer, das Anfangsvermögen nachzuweisen. Gerade bei langen Ehen ist das unglaublich schwierig. Deshalb ist dieses Verzeichnis des Anfangsvermögens gar nicht so dumm gedacht vom Gesetzgeber. Es ist eigentlich ein guter Hinweis, denke daran, dass du, wenn du heiratest, schon mal irgendwie dir über das Ende vielleicht auch Gedanken machst, damit es da nicht zum Streit kommen kann. Ja. Das ist klug und nicht, sollte gar nicht streitbelastet sein. Das liegt ja an einem selber, wie man in Verhandlungen reingeht. So, und in dieses Anfangsvermögen, ne, da kommt all das rein, mein Konto zu Beginn der Ehe, das Auto zu Beginn der Ehe, das Motorrad zu Beginn der Ehe, die Lebensversicherung, der Bausparvertrag, die Immobilie, je nachdem, was ich an Aktiva gehabt habe, aber auch natürlich die Verbindlichkeiten, die vielleicht bestanden haben, BAföG-Schulden, dadurch, dass ich noch im Studium war und das BAföG-Amt die Rückforderung schon hatte oder sonstige Verbindlichkeiten. All das ist dann da mit in Abzug zu bringen. Und dann kann ich gucken, was habe ich denn da als Anfangsvermögen gehabt. So, und dann ist die Frage, es gibt sogenanntes privilegiertes Anfangsvermögen. Vielfach ist es dann ja so, dass einer während der Ehe geerbt hat oder von den Eltern die Immobilie übertragen bekommen hat, damit man da drin wohnt. Und es wurde da drin gemeinsam gewohnt. Und ne, dann ist ja die Frage, wie gehen wir mit diesem Häuschen um? Wie gehen wir mit den Schenkungen um? Wie gehen wir mit sonstigen Zuwendungen um? Und da hat der Gesetzgeber gesagt, solche Zuwendungen sind dann privilegiertes Anfangsvermögen. Auch wenn sie während der Ehezeit, also nicht zum Zeitpunkt der Eheschließung, sondern auch während dieser Zeit dazwischen, Zeitpunkt der Eheschließung bis Zeitpunkt Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags. In dem Zeitraum, wenn da Verfügungen getroffen worden sind, die einen Privilegierungstatbestand auslösen, dann kann ich die dort sozusagen in dieses privilegierte Anfangsvermögen mit hineinnehmen und entsprechend berücksichtigen. Das kommt demjenigen zugute, der es damit reinbringt. Und was mache ich damit? Damit mache ich genau das, was sich vielleicht diejenigen, die das weggeschenkt haben, die Eltern wollten ja nicht, dass die ganze Immobilie plötzlich dann über Kopf geht, sondern die haben gesagt, ach Kind, wir wollen dir das Haus geben und dann würde nur der Wertzuwachs dieser Immobilie, den die Immobilie vielleicht während der Ehezeit erfahren hat, mit in den Zugewinnausgleich mit reinfallen. Mhm. Das kann man ermitteln, gerade wenn beispielsweise zu Beginn der Ehezeit eine Immobilie schon mit reingebracht wurde oder aber auch während der Ehezeit eine Immobilie geschenkt wurde, kann man hinterher, wenn man Sachverständigengutachten über den Wert einer Immobilie bei Streit einholen muss, zu den Stichtagen auch die Bewertung holen, also auch zum Stichtag der Schenkung. Mhm. Und dann hat man das sozusagen genau indexiert und kann genau rausfinden, was ist eigentlich jetzt der Zugewinn für diese Immobilie während der Ehezeit.
Ja, nicht privilegiert wären dann aber die Mieteinnahmen beispielsweise aus der Immobilie. Nicht? Die würde man nicht rausrechnen, sondern die sind ganz normal. Die sind Einkünfte, nur sie erhöhen natürlich dann bei einem der beiden gegebenenfalls das Vermögen. Wenn es denn nur einem zufließt
von beiden? Wenn einer, ich sag mal, die Mieteinnahmen jeden Monat gehortet hat auf seinem Konto und die brav, ich sag mal, in irgendwelche Aktien und sonst was gesteckt hat, ist das schön. Ne? Dann ist es aber tatsächlich ganz normaler Zugewinn, in dem Auskunft über den Kontenstand erteilt wird. Dann ist, ich sag mal, wenn jeden Monat die Mieteinkünfte auf das Mietkonto gelaufen sind, dann ist das Mietkonto, über das hinterher Auskunft zu erteilen ist, natürlich Auskunft zu erteilen ist, weil es das 10. Konto auf der Liste ist, dann fällt das mit in den Zugewinnausgleich. Mhm. Das spielt keine Rolle, woher das Einkommen an der Stelle kommt, aber das ist nicht privilegiert.
Ja. Nein. Mhm. Gut. Gibt es sonst noch Vermögenswerte, die nicht in den Zugewinnausgleich einfließen? Also ich habe da so einen Begriff wie modifizierter Zugewinnausgleich im Kopf. Ist das irgendwie ein Thema, was wir uns anschauen müssen?
Also modifizierter Zugewinnausgleich bedeutet ja nichts anderes, als dass ich eine notarielle Vereinbarung, zwingend notarielle Vereinbarung dazu getroffen habe, für den Fall, dass die Zugewinngemeinschaft beendet werden soll und wie dann damit umgegangen werden soll. Das ist meistens, dass man eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung oder aber auch eine ehevertragliche Regelung schon zu Beginn der Ehe schließt, indem man sagt, wenn unsere Ehe anders als durch Tod beendet wird, dann möchten wir beispielsweise, dass ein Zugewinnausgleich nicht stattfindet oder wie folgt stattfindet, dann kann man Dinge beispielsweise herausnehmen. Vielleicht gerade, wenn man Vermögensteile hat, eine Firma hat oder Immobilien hat, die berücksichtigt, nicht berücksichtigt, was auch immer. An der Stelle kann man spielen, deshalb heißt es modifizieren.
Mhm. Ja, okay. Dürfen wir uns irgendwelche steuerlichen Themen anschauen, wenn wir an den Zugewinnausgleich denken? Also der Zugewinnausgleich selber, der stattfindet bei Scheidung einer Ehe, der ist steuerfrei, hast du gesagt. Gibt es andere Aspekte, die wir uns anschauen sollen?
Ja, also man muss schauen sozusagen beim Zugewinnausgleich, dass man zwei Dinge nicht verwechselt. Einmal ist es, manche nutzen den Zugewinnausgleich und übertragen Immobilien und sagen, das ist zum Zwecke des Zugewinnausgleichs und damit wird ein etwaiger Zugewinnausgleich, soll damit abgegolten werden, weil sie Schenkungsfreibeträge, auch im Hinblick auf Erbschaft oder was weiß ich, irgendwie miteinander verquicken wollen, dann muss man ganz doll aufpassen. Weil in dem Moment, wo, da muss man schauen sozusagen, gibt es ganz gemeine Rechtsprechung auch vom Bundesfinanzhof, der dann sagt, da muss man gucken, ist der Zugewinnausgleich auch tatsächlich in dieser Höhe realisiert, ist das zu berechnen. Und da sollte man sich in jedem Falle immer steuerrechtlichen Rat mit an Bord holen. Das würde auch ich als Anwältin immer mit dem Steuerberater zusammen erarbeiten, wenn man eine sogenannte Güterstandsschaukel, so nennt sich das, machen will. Das ist jetzt aber sehr juristisches Hochrecken, indem man Vermögensgegenstände hin und her schiebt und dazu sozusagen das Instrument des Zugewinnausgleichs nutzen möchte. Dann kommt man in Bereiche, wo man da auf jeden Fall drauf achten soll. Und wenn es darum geht, wenn man um den modifizierten Zugewinnausgleich in Betracht zieht und mit Immobilien Firmenanteilen spielen möchte, in dem Moment braucht man immer den Steuerberater mit drin, damit man da nicht aus Versehen Steuertatbestände auslöst, die man gar nicht haben möchte.
Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Zugewinnausgleich belastend ist für ihr Partner, die gerade eben keine Partner mehr sind, sondern sich eben scheiden lassen wollen und dass manchmal faire Lösungen da schwierig zu finden sind an der Stelle. Was sind da gute Strategien, um da diesen Konflikten ja aus dem Weg zu gehen oder die Konflikte eben möglichst so zu lösen, dass wenig Porzellan dabei zu Bruch geht? Hast du da Empfehlungen, die man vielleicht auch schon sehr, sehr frühzeitig in der Ehe eben eingeht? Also wir haben vorhin von dem Anfangsverzeichnis gesprochen, aber vielleicht gibt es auch andere Punkte, die man sich anschauen darf und ja, die man im Blick haben darf.
Genau, wenn man das nicht hat, also keine notarielle Vereinbarung, kein Verzeichnis, dann sitzt man ja am Ende der Ehe, wenn das Scheitern der Ehe dann da ist und die Trennung schon da ist, dann sitzt man da und denkt sich, okay, wie bekommen wir das gut hin? Nun ist vielleicht der ein oder andere daran interessiert, weniger Auskunft über sein Vermögen erteilen zu wollen und mauert. Also so, ich empfehle ja immer, dass man nach Möglichkeit eine gütliche Einigung auch zur Vermögensauseinandersetzung, gerade weil bei vielen ja auch die gemeinsame Immobilie, also das heißt, sie sind gemeinsame Miteigentümer einer Immobilie, damit involviert sind. Und dann macht es schon Sinn, auch aus wirtschaftlichen Aspekten, Anwalts- und Gerichtskosten, das Risiko dort zu minimieren und eine gute gemeinsame Lösung zu finden. Das ist ja nicht immer machbar. Und da muss man ganz klar sagen, dann muss man es streiten. Am Ende des Tages ist das mit einem erheblichen Kosten, aber auch natürlich mit einem erheblichen emotionalen Aufwand verbunden. Weil die Belastung, die mit einem Zugewinnausgleichsverfahren einhergeht, ist doch für die Beteiligten, so meine Erfahrung, sehr hoch. Weil es dann doch meist um sehr viel Geld geht. Es ist sehr aufwendig, Auskunft zu erteilen. Man muss die Unterlagen zusammensuchen. Es ist zeitaufwendig an der Stelle. Und gerade wenn man dann im gerichtlichen Verfahren ist, dann ist da der Druck des gerichtlichen Verfahrens mit dabei, mit Fristen, mit Zeiten. Das macht es nicht einfacher für die Beteiligten.
Da wäre ja dann ein Hinweis, wir haben beide gelernt in unserer Praxis, dass so ein Zeitraum von den ersten Gedanken der Trennung bis zur Scheidung nachher irgendwo 5 Jahre in der Regel sind. So, das heißt ja, wenn man nicht schon zu Beginn einer Ehe entsprechende Verzeichnisse gemacht hat, dann darf man möglichst früh, wenn man den Gedanken an Trennung hat, sich eben Gedanken zu diesen Verzeichnissen machen, nicht? Zu Anfangsvermögen, aber auch zu dem Vermögen, was dann eben zu dem Zeitpunkt einfach da ist, auch wenn man vielleicht noch lange nicht so weit ist, dass man sich wirklich trennt oder wirklich scheiden lassen möchte. Nur das sind Gedanken, die man relativ früh anschauen darf in diesem Prozess. Nicht?
Genau, und da hat man ja auch noch die Möglichkeit, gut auf Unterlagen zugreifen zu können.
Genau. Ja, habe ich eine Frage vergessen, Yvonne? Die Standardfrage zum Ende dieser Episoden, die wir zu deinen fachlichen Themen machen?
Ach, ich denke, es war schon ganz ausführlich. Eins noch, die prozessuale Frage. Die Frage zum Verbund, Folgesache.
Ja.
Das war die Frage einer Hörerin von uns, die gefragt hatte, was macht man denn strategisch mit dem Zugewinnausgleich? Sie sei da sehr irritiert darüber, sie sei schon im gerichtlichen Verfahren und hätte sich die Frage gestellt, was das mit diesem Verbundverfahren auf sich hätte. Und jetzt wollen wir an dieser Stelle einfach prozessual werden, das heißt, wenn wir uns schon streiten im Zugewinnausgleichsverfahren, dann gibt es die Möglichkeit, die Frage des, wie viel Zugewinn bekomme ich denn vom anderen im Rahmen des Scheidungsverfahrens mitklären zu lassen? Da sagt der Gesetzgeber dazu, das kann ich im sogenannten Verbundverfahren klären lassen. Das heißt, wenn das Scheidungsverfahren bereits rechtshängig ist, dann habe ich auch die Stichtage bereits für die Auskunftserteilung, Endvermögen zum Zugewinn, weil ich dann die Rechtshängigkeit des Scheidungsantrags ja habe als Stichtag. Und dann kann ich, wenn der andere das beispielsweise außergerichtlich schon nicht getan hat, dann kann ich das als sogenannte Folgesache im Scheidungsverbund mit anhängig machen. Hat Vor- und Nachteile, für wen auch immer. Da muss man sehr strategisch gucken. Derjenige, der das als Folgesache mit anhängig macht, muss wissen, dass über die Scheidung erst dann entschieden werden kann, wenn auch die sogenannte Folgesache, die im Verbund mit geltend gemacht worden ist, wenn die entscheidungsreife ist. Das heißt, wenn da ein Ergebnis kommt, entweder eine vergleichsweise Regelung oder aber hinterher ein Beschluss des Gerichts sozusagen quasi in der Schublade liegen kann. Erst dann sozusagen wird auch über die Scheidung mit entschieden. Das heißt, wer eine schnelle Scheidung möchte, der ist nicht gut beraten, wenn er denn den Zugewinnausgleich im Scheidungsverfahren als Verbundsache mit rechtshängig macht. Wenn ich aber gerne über längere Zeiträume, auch Unterhaltsansprüche sichergestellt wissen möchte, kann ich neben der Frage des nachehelichen Unterhalts, den ich im Verbund mit anhängig machen kann, und der Frage des Zugewinnausgleichs, den ich im Verbund mit anhängig gemacht habe, dafür Sorge tragen, dass ich bis zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit der Scheidung ja meinen Trennungsunterhalt weiterbekomme. Und das ist für viele doch ein Argument, Dinge im Verbund mit anhängig zu machen. Wenn ich es anders gelöst haben möchte und es nicht außergerichtlich, dann mache ich vielleicht, ziehe ich vielleicht erst das Scheidungsverfahren vor, lasse die Rechtshängigkeit kommen des Scheidungsbeschlusses und mache danach isoliert, als isolierte Folgesache, hinterher den Zugewinnausgleich geltend. Hat dann den Charme, dass dann die Forderung verzinst wird.
Und ich denke, es macht Sinn, sich dann mit einem Anwalt abzustimmen, der einen dann sowieso in diesem Verfahren begleitet, nicht? Wie man das
begleiten muss.
Begleiten muss, begleiten genau, das haben wir auch schon gelernt. So, das heißt, in dem Zuge sollte man das Ganze dann eben besprechen und festlegen, was da eben ein sinnvoller Weg ist an der Stelle.
Genau.
Ja, also Zugewinnausgleich eigentlich gar nicht so kompliziert. Heute mal ein Parforce-Ritt durch das Thema, mal so die Basics zum Thema Zugewinnausgleich. Man darf früh anfangen, sich Gedanken dazu zu machen, haben wir gesagt. Und eigentlich schon bei der Hochzeit Vermögen dokumentieren. Man kommt also nicht wirklich umhin, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen, stellen wir immer wieder fest, wenn man es sinnvoll machen will. Das war's mal wieder für heute. Wir danken einmal mehr fürs Zuhören und für deine Zeit und für deine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Die hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen mit unserem Podcast, auch wenn es wirklich toll ist, wie sich unser Podcast hier entwickelt hat in den letzten ein Viertel Jahren und wie viele Hörer immer wieder hier unsere Episoden sich anhören. Wir freuen uns jede Woche darüber, wenn wir das sehen, wenn wir die Zahlen hier sehen. Weitere Infos, den Link zu unserer Website, auch zu den Episoden, die schon Bezug auf dieses Thema heute hatten und Kontaktmöglichkeiten findest du wie immer in den Shownotes.
Ja, wir danken euch ganz herzlich auch fürs Zuhören und für eure Fragen.
Genau, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit.
Eine gute Zeit.
Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.